Ja, 2011 berichtete Il Giorno von einer sehr eigenartigen Sache, und zwar von einem Eheaus nach 77 Ehejahren. Also meine Frau und ich, wir steuern Richtung 30. aber 77 Ehejahre, ich glaube nicht, dass das jemand, Tobias, hier auch nicht schon eben auf diese Spanne gebracht haben. Und der hat sich scheiden lassen. Warum hat er sich scheiden lassen? Weil er etliche Jahre zuvor über 50 Jahre alte Liebesbriefe, es war in Italien, seiner Frau an einen Geliebten in Rom entdeckt hat. War zwar schon 50 Jahre her, aber er kam einfach nicht drüber hinweg. Er war damals Polizist in Rom, nachdem sie 34 geheiratet haben. 55 wurde er nach Rom versetzt. Und jetzt hat er die Briefe entdeckt, und das war so ein Bruch für ihn, dass er aus der gemeinsamen Wohnung trotz vieler Kinder und Enkel ausgezogen ist. Es gab dann noch einmal einen Versöhnungsversuch, aber letztlich ist dann die Sache auseinandergegangen. Gut, diese Geschichte hat kein Happy End, aber die Geschichte, von der wir im Philemon-Brief lesen, da lesen wir von versöhnender Liebe, von gegenseitigem Vertrauen statt Misstrauen, und wir können davon ausgehen, dass die ganze Sache gut ausgegangen ist. Nicht nur, was den irdischen Bereich betrifft, sondern auch, was dann den Eingang ins himmlische Vaterhaus betrifft. Denn die Personen, von denen wir da lesen, die sind ja alle, jedenfalls wenn sie gläubig waren, längst beim Herrn. Wir haben schon beim Kolosserbrief gesehen, dass der Philemon zusammen mit dem Kolosserbrief geschrieben wurde und dass Tychikus eben zwei Briefe in seinem Gepäck hatte. Und wer nicht wandert hat, würde ich jetzt fragen, welche, aber so beantworte ich die Frage schon selber. Das war der Kolosserbrief. Und welcher Brief noch? Der Laodiceerbrief, der vielleicht der Epheserbrief war. Und mit ihm reiste der entlaufene Sklave Onesimus mit einem Empfehlungsschreiben an seinen Herrn Philemon. Er war Sklave dort, und das ist unser Philemonbrief. Und es ist interessant, dass Paulus einen extra Brief schreibt, denn der reiche Philemon, der wahrscheinlich viele Sklaven hatte, der war ja auch Mitglied, Jan, in der Gemeinde in Kolossee. Und da hätte er ja auch Kolosser 4 noch irgendwie ein paar Verse hinhängen können. Zum Beispiel: Und dir, Philemon, sage ich, nimm den Onesimus auf als einen Bruder. Du weißt, was du zu tun hast. Aber die Sache ist Paulus so wichtig, dass er ein eigenes Schreiben aufsetzt und eben empfiehlt, dass dieser Onesimus als Bruder mit Wohlwollen und mit Gnade von seinem Herrn wieder aufgenommen wird. Warum Onesimus ausgebüxt ist, wissen wir nicht. Mir sagte mal ein christlicher Arbeitgeber: Christen stelle ich nicht ein. Christen stelle ich nicht ein. Also er hat so seine Erfahrung gemacht, man kann da unterschiedlich denken, aber es ist nicht der erste gewesen, dem er begegnet ist, der gegenüber seinen Mitbrüdern und Schwestern, was ihr Arbeitsverhältnis in seiner Firma betrifft, skeptisch war. Einer sagte mir, ein Unternehmer in München, der sagte mir: Weißt du, die haben immer ein Problem mit der Ebene. Die können nicht unterscheiden, wenn wir uns in der Gemeinde begegnen und wenn wir uns in der Firma begegnen. Das ist für mich sehr schwierig. Einer hat mal gemeint, er könnte die Firma zur Evangelisationsstätte umfunktionieren, und hat es mit der Arbeit dann nicht so genau genommen. Also es gibt doch auch unter Christen manche Probleme. Warum jetzt Onesimus geflohen ist, er war ja noch gar nicht Christ, wissen wir nicht. Vielleicht ging ihm der ganze fromme Laden bei seinem Herrn auf den Keks. Vielleicht war auch das Sklavendasein satt. Man wurde entweder als Sklave geboren oder wurde versklavt, vielleicht als Gerichtsurteil, oder weil man bei einem Beutezug erobert wurde von den Römern und dann bestimmte Menschen aus diesem Land, zum Beispiel auch die Juden im jüdisch-römischen Krieg, als Sklaven auf den Sklavenmärkten verkauft wurden. Und nun entlaufenen Sklaven, denen drohte nicht einfach nur ein kleines Bußgeld, sondern denen drohten schrecklichste Strafen, und die waren weithin dem Eigner, dem Besitzer des Sklaven anheimgestellt. Das heißt, er konnte entscheiden, bis hin zur Hinrichtung. Also noch schlimmer war das vor dem Spartakusaufstand. Das war im ersten vorchristlichen Jahrhundert, also jetzt rund 150 Jahre vor der Sache. Vor dem Spartakusaufstand, da war es so, dass die Sklaven rechtlich eine Sache waren. Wie der Traktor, den es damals noch nicht gab, aber wie der Pflug oder wie der Hammer, eine Sache. Und Sie können zu Hause Ihren Hammer gegen die Wand werfen oder nicht, das ist keine Straftat, stimmt's? Wenn Sie ein schönes Auto haben oder ein schönes Motorrad, soll es auch geben, können Sie zu Hause gegen die Wand donnern. Da kommt, also wenn Sie niemand anders verletzen dabei oder dem Nachbarn nicht schädigen, da kommt kein Polizist und nichts. Es ist Ihr Eigentum. Sie können es zertrümmern, da kann dem Nachbar die Tränen runterlaufen, weil Sie einen schönen Oldtimer zerdeppern. Aber Sie dürfen mit Ihrem Eigentum machen, was Sie wollen, stimmt's? Und so war das auch mit den Sklaven. Und nach dem Spartakusaufstand hat man dann die Rechte der Sklaven etwas erweitert und konnten auch nicht ohne weiteres mehr getötet werden. Aber sie waren natürlich immer noch relativ rechtlos und relativ schutzlos ihren Herren ausgeliefert. Also es war nicht so einfach, wenn man als Sklave geflohen ist und gefangen genommen wurde und zurückgebracht wurde oder zurückgekehrt ist. Das müssen wir so ein bisschen sehen als Hintergrund auch, zu dem Geschehen, dass es für Onesimus schwer war. Vielleicht hat er auch was mitgehen lassen, man kann das indirekt im Text entnehmen. Wenn er dir etwas schuldet, vielleicht hat er einen Geldbetrag mitgenommen, weil er mittellos war, Kreditkarte oder sowas, und dann sagt Paulus, das will ich bezahlen. So, und jetzt setzt sich Paulus für Onesimus ein, schauen wir nochmal Vers 10 an, welches Kapitel? Es hat keine Kapitel, ja. Okay, ich wollte ja nur, Mensch, nach dem Wandertag, da muss man schon alle Register ziehen. Da gucken einen mit Dackelaugen, gucken einen manche an und denken, mach's gnädig. Ich mach's ja schon gnädig. Also jetzt gucken wir Vers 10 an. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in meiner Gefangenschaft. Also der kam zum Glauben in Rom. Viele Sklaven sind nach Rom gegangen. Warum? War eine Riesenstadt, Multikulti, 2-3 Millionen Einwohner, so genau weiß man es gar nicht. 1 Million Bürger vielleicht, 1 Million Sklaven, da konnte man gut untertauchen. Und jetzt, wie es der Zufall will, ich sage es mal bewusst weltlich und falsch, wie es der Zufall will, die Römer hätten vielleicht gesagt, die Schicksalsgöttin, kommt er irgendwie innerlich in Not, vielleicht auch durch seine Flucht, weil er keine Mittel hatte oder sonst was, und kommt in diesen Hauskreis, der sich bei Paulus trifft, oder trifft Sklaven, die dorthin gehen. Und er geht mithin zum Freund seines Herrn zu Philemon, nämlich Paulus, und kommt dort zum Glauben. Das ist also der Hintergrund für diesen Brief, und er wird wirklich aus Gott geboren und gezeugt. Wirklich, ehrlich, ganz. Nicht so, wie ich das einmal gelesen habe vor einigen Jahren in meiner schönen Heimatstadt Ulm, der Freien Reichsstadt Ulm, die Kaiser unmittelbar war und die der antichristliche Vorläufer Napoleon unter die Knute Bayerns und dann nachher im Wiener Kongress ihm unter die Knute Württembergs gekommen, ja. Aber wir fühlen uns im Herzen immer noch frei. Und da habe ich dann bei einem Besuch gelesen, wiedergeboren am, großes Plakat, wiedergeboren am, dachte ich, sage mal, was ist denn da los? Haben die eine Evangelisation in der Stadt oder was ist los? Nein, es ging um Blutspende. Da war da, also, was weiß ich, Thorsten L., schwerer Verkehrsunfall im April 2014, wiedergeboren am 23. April, Leben gerettet durch Blutspende. Das war gemeint, wiedergeboren. Aber hier ist echt die geistliche Wiedergeburt. Also Paulus lässt uns hier in seine seelsorgerliche Arbeit blicken, in seine konkrete Liebe für einzelne Menschen. Und ist es nicht wunderbar, wie Paulus sich um diesen Menschen müht? Ein Mann, dem Gott als Apostel die Weltmission aufs Herz gelegt hat, der Dutzende Gemeinden gegründet hat, der die ganz großen Lehrfragen diskutiert und entscheidend gelenkt hat, der in der Auseinandersetzung mit dem römischen Staat stand, der die großen Streitfragen mit dem Judentum diskutierte und lenkte und der so viele Gemeinden dann auch versorgen musste, mit anleiten musste. Wir haben schon davon gehört, dass die Sorge um die vielen Gemeinden ihn fast an den Boden gedrückt haben, überlaufen wurde er vor Anfragen, vor Problemen. Und jeder hätte verstanden, jetzt hat er noch einen Strafprozess am Hals vor dem kaiserlichen Hof. Das heißt, wer war damals eigentlich Kaiser Anfang der 60er Jahre? Sollte man wissen. Betretenes nach unten blicken nützt nichts. Nero ist die richtige Antwort. Wir haben Caligula 37 bis 41, 41 bis 54 Claudius. Und dann 54 bis 68 Nero, 4 Kaiserjahre, dann kommt das flavische Königshaus, die flavische Dynastie mit Vespasian, Titus und dann haben wir Domitian. Das sollte man so ein bisschen drauf haben, weil in der Zeit sind die Briefe und die neutestamentlichen Gemeinden entstanden. Also Nero, ja, das war ja, also liebe Freunde, dem Nero, das war ja ein Lüstling und ein Mörder und alles, also der war ja grausam, ja. Da wusstest du nicht, man sagt ja vor Gericht und auf hoher See, das ist so ähnlich, man weiß nicht genau, was passiert, aber es war bei Nero noch schlimmer. Vielleicht hat auch der Prätorianer Präfekt Tigellinus diesen Prozess geführt, da war auch schlimm. Also man hätte verstehen können, wenn Paulus gesagt hätte, jetzt hör mal her, Onesimus, du bist zum Glauben gekommen, aber jetzt muss ich dich abgeben. Ich habe so viel Sorgen, so viel Nöte, ich habe große Probleme im eigenen Leben und mit den Gemeinden und überhaupt mit den Streit- und Lehrfragen, kann ich mich nicht um dich kümmern. Nein, er nimmt sich der Sache ganz an und zeigt so das Herz der Liebe Christi, das in ihm schlägt. Ganz Bruder, ganz persönlich, liebevoll begegnet er Onesimus und erobert sein Herz für Christus. Er wendet sich ihm ganz zu. Ganz Bruder, ganz persönlich und liebevoll begegnet er seinem Freund Philemon und bittet ihn, obwohl er gebieten könnte. Wobei ich sagen muss, Peter, wir sind da erfahren genug, wir zwei. Die Art, wie Paulus bittet, ist ja schon fast zwingender, wie wenn er gebietet. Ich könnte dir auch gebieten, aber ich weiß ja, du bist so von der Liebe erfüllt, du wirst es auch tun, gell? Also das ist natürlich auch noch ein bisschen, aber ich weiß nicht. Gott findet es gut, so ist im Brief und das hat Paulus gemacht. Er ist sehr persönlich, es ist kein amtliches apostolisches Schreiben. Er schreibt nicht eben, wie er sonst sehr formal zum Teil schreiben kann. Er schreibt eigenhändig als der Alte, Vers 9. Wie alt war eigentlich der Alte? Wie alt war man im Altertum, wenn man alt war? 30. Ja, 30. Ja, die waren schon jünger, gell? Also durchschnittliche Lebenserwartung 30, 35. Das lag natürlich an der hohen Kindersterblichkeit. Die sind wie die Fliegen im Kinderbett gestorben und in jungen Jahren. Jede Blinddarmentzündung bedeutet das Ende, wenn sie ein bisschen heftiger war. Jeder Gallendurchbruch oder solche Krankheiten, die man heute heilen und operieren kann. Ja, also man galt mit über 60 als alt. Und Paulus ist ja vielleicht ums Jahr 10 geboren. Ich habe seine Geburtsurkunde noch nicht gefunden und sie wahrscheinlich auch, man weiß es nicht genau. 5 oder 10 nach Christus und seine Hinrichtung war vielleicht 67, 65, 66, wissen wir auch nicht so ganz genau. Also Anfang der 60er Jahre, gut, da war noch nicht mal 60, über 50, der Alte, der Gereifte. Er schreibt als geistlicher Vater, Vers 10, als Gefährte, als Freund. Und jetzt hören wir nochmal an, wie er das macht. Vers 8, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ja, Moment einmal. Wer hat wen gefangen genommen? Wie war das nochmal? Hat Jesus ihn gefangen genommen? Die Römer. Und wie versteht das? Jetzt kann man das doppelt verstehen. Ich bin gefangen um Jesu willen, aber ich bin auch ein Gefangener Jesu Christi willen. So hat er seine Gefangenschaft verstanden. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück. Dazu war er übrigens rechtlich verpflichtet. Entweder musste er ihn an den römischen Behörden verpfeifen, was eigentlich ungleich schlimmer war, weil dann der ganze Prozess etwas förmlicher wurde und die wurden nicht gerade im First-Class-Wagen ICE oder Airbus erste Klasse zurückbefördert, sondern konnte vorstellen, wie entlaufene Sklaven behandelt wurden und zurückgebracht wurden. Oder er musste ihn zurücksenden. Also er war dazu rechtlich verpflichtet. Und er macht das auch. Er sagt, Onesimus, das will auch der Herr von dir. Den sende ich dir wieder zurück und damit, jetzt was schreibt er? Mein Herz. Und da merkt man schon, was Onesimus für Paulus geworden ist und wie er ihn sieht und wie er sein Innerstes an ihn hängt. Ich wollte ihn gern bei mir halten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft, der war ihm also nützlich, um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Und nun haben wir das Wunder, dass aus einem unnützen Dieb, Rechtsbrecher und davongelaufenen Weltmenschen ein Mensch des Glaubens wird, der am Evangelium mitarbeitet. Das ist das Wunder hier. Und der Paulus in der Gefangenschaft dient und trotz möglicher enormer Nachteile oder schrecklicher Strafen freiwillig zu seinem Herrn zurückkehrt. Ein unnützer Knecht wird ein nützlicher Bruder. Und das ist ein Wortspiel im Griechischen, ein Onesimus. Onesimus heißt ein Nützlicher. Er heißt Onesimus, aber war nicht ein Onesimus. Und jetzt heißt er nicht nur Onesimus, sondern ist ein Onesimus, ist nützlich geworden. Also ist ein Wortspiel hier. Durch was ist das geschehen? Durch die Barmherzigkeit und Liebe, durch ein Herz voller Liebe. Paulus hat ihn nicht von oben betrachtet. Paulus hat von sich geschrieben, ich bin die Nummer 367b als Sünder. Eieieiei, wie viele 5000er habt ihr heute bestiegen? Nein, hat geschrieben, ich bin der Erste der Sünder. Manche Übersetzungen haben der Vornehmste der Sünder. Das wäre ja noch ein Prädikat. Es gibt Sünder, so Sünder wie Daniel und ich, die sind also natürlich nicht vornehm. Also ich jedenfalls nicht. Und jetzt gibt es den vornehmen Sünder Paulus. Nein, gemeint ist der erste Sünder, also ganz vorne. Vorne dran, ein großer Sünder. Das ist gemeint. Aber ich habe Erbarmen erfahren. Und er begegnet Onesimus nicht von oben herab. Der Apostel und der feine Mann, und der schon immer Gott gedient hat, sondern ein Sünder. Ein Sünder, der begnadigt wurde, der Gnade erfahren hat, begegnet einem anderen Sünder. Und das erweicht und erobert das Herz. Er hat sich in Liebe solidarisiert, eins gemacht. Er hat Liebessolidarität geübt. Er hat sich der Probleme des Onesimus angenommen und sich eins gemacht. Und wir merken schon, das Herz Jesu. Jesus hat ja auch unsere Probleme zu seinen eigenen gemacht und sich ihrer angenommen. Er hat das in doppelter Weise getan, geistlich, indem er ihm die Gnade zugesprochen hat, aber auch äußerlich. Er hat nicht nur gesagt, geh hin im Frieden des Herrn, der Herr segne dich, sondern er wusste, er hat auch ein materielles Problem, er musste den Schaden erstatten. Wobei, so wie Paulus geschrieben hat, bin ich überzeugt, hat Philemon da kein Geld genommen, egal wie der Schaden, also das wäre komisch gewesen. Aber er hat gesagt, was er dir irgend schuldet, materiell, ich, Paulus, komme dafür auf. Hat er die schöne korinthische Vase mitgenommen, die auf dem Markt in Rom verhökert hat oder gleich in Kolossee, damit er Reisegeld hat. Ich komme dafür auf. 1000 Sesterzen, krieg's von mir. Also es ist eine Liebessolidarität, die so intensiv ist, dass er, ich habe es bereits vorher gesagt, sagen kann, ihn sende ich dir, ihn, das ist mein Herz. Da steht im Griechischen ein Wort, das das Innerste, die Eingeweide meint, das mitleidige, barmherzige Herz, den Quell der Liebe, die tiefste Empfindung, die innerste Zuneigung. Also nicht Seelsorgefall 174a, zack, 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 du hast 8 Minuten und dann der Nächste bitte, sondern Herzblut, Herzenssache, so war das. Und das hat die Herzen erobert und die Herzen bewegt. Hat alles verändert, auf jeden Fall Onesimus und ich glaube bestimmt auch Philemon. Jetzt, wie ist die Geschichte des Onesimus weitergegangen? Die Bibel berichtet leider nichts davon. Ich überlege mir manchmal, wenn ich so eine freie Wahl hätte, in welcher Zeit möchte ich mal leben? Also natürlich nur mal so reinschnuppern und wieder zurück können, ist klar. Ist klar, wann hätten wir leben wollen? Zur Zeit Jesu, wer hätte nicht Gott im Fleisch sehen wollen? Und dann zweite Wahl, die Apostel. Dann wird es spannend, manchmal gehe ich da so alle durch. Mose wäre auch interessant gewesen. Ja? Abraham, ein bisschen raudes Leben, so als Nomade. Im Römischen Reich war es vielleicht schöner. Mittelalter wäre interessant gewesen. Martin Luther, der wäre mir sympathisch gewesen. Der hat gesagt, ich esse, was ich will und sterbe, wenn es Gott gefällt. Mit dem hätte ich mich gut verstanden. Also, es gibt interessante Zeiten, ja. Problem wäre nur, ja, gut, lass mal. Daniel hat gesagt, ich mache kürzer. Also, Liebe und Barmherzigkeit. Also, wir haben außerbiblische Quellen. Ignatius von Antiochia, Bischof von Antiochia, frühes 2. Jahrhundert erwähnt, dreimal in außerbiblischen Quellen einen Bischof Onesimus, also Gemeindeleiter müssen wir übersetzen, nicht von Ephesus. Dann wird es wohl vielleicht so gewesen, man weiß es nicht sicher, aber dass Philemon ihn nicht nur vergeben hat, ihn nicht nur die Schuld erlassen hat, sondern ihn freigelassen hat. Und er dann ein wichtiges Glied in der Gemeinde wurde und dann auch von Gott berufen wurde in dieses Leitungsamt. Es gab übrigens bei den amerikanischen Sklavenhaltern in den Südstaaten, da gab es manche, die haben nicht zugelassen, dass das Evangelium auf ihren Plantagen verkündigt wird. Wisst ihr warum? Weil sie nicht wollten, dass Sklaven zum Glauben kommen, weil man gesagt hat, dann musst du sie freilassen, wie Onesimus. Ja, das ist ja nicht sicher, aber da haben sie gesagt, lieber gar kein Evangelium, sonst kommt einer zum Glauben, ist mein Bruder und dann muss ich ihn freilassen, obwohl, ob der wirklich ein Bruder war, der Sklavenhalter. Also die Frage, wie Paulus die Sklaverei beurteilt, wird hier nicht behandelt. Es geht hier um einen historisch konkreten einzelnen Fall. Man kann daran nicht unbedingt die Frage der Sklaverei klären oder lösen. Paulus nimmt es als gegeben hin und sagt in diesem Einzelfall, dann verfahr mit ihm so und so. Also er lebt das Herz Jesu aus und bringt das Evangelium mit seinen befreienden, verändernden Botschaft der Gnade und Vergebung. Und das führt uns zum zweiten Teil, dem Herz Gottes. Und bevor wir das gemeinsam betrachten, wollen wir aufstehen. Und welch ein Freund ist unser Jesus singt, da brauchen wir ja nicht mal ein Liederbuch, wer es doch braucht, 69, die erste Strophe. Wir nehmen wieder Platz und schauen uns das Herz Gottes an, das hier durchleuchtet durch das Herz des Apostels Paulus. Wir können sagen, die Schlüsselthemen des Philemonbriefes ist Liebe, Vergebung und wirkliche Versöhnung. Und das sind ja auch die Schlüsselbegriffe der Heilsgeschichte. Liebe, Versöhnung, Vergebung. Vergebung und Versöhnung. Und damit scheint in diesem realen historischen Geschehen auf der prophetischen Ebene etwas von der unsichtbaren Welt durch. Nämlich wie Gott und sein Sohn mit den entlaufenen, unnützen Sklaven, den sündigen Menschen umgeht. Und das wollen wir mal ganz kurz anschauen, diesen modellhaften Charakter des Philemonbriefes. Wir sehen, auch hier hat natürlich die Liebe einen veränderten Charakter, die Liebe, die sich solidarisiert, die Liebe, die heimbringt, die Liebe, die heimliebt, die Liebe, die alles verändert, neu und nützlich macht. Wir haben auf diesem modellhaft prophetischen Ebene des Philemonbriefs den Paulus als Darsteller des Christus, den Philemon als Darsteller des Vaters und den Onesimus, er ist der, der in der Sünde und im Unglauben gefangen ist und damit den verschuldeten Mensch nach dem Sündenfall darstellt. Und das ist ja auch schon sehr alt. Wir haben ja schon von unserem Reformator gesprochen, Dr. Martinus Luther. Er sagt immer, der einfache Augustinermönch, aber war ich Professor des Neuen Testaments, jedenfalls für damalige Verhältnisse in Wittenberg. Wittenberg, ja. War schon ein paar Mal dort, auch im Lutherhaus, müsst ihr unbedingt mal machen, ist ein Besuch wert in Wittenberg. Aber nicht unbedingt im Jahr 2017, im 500. Reformationsjahr. Denn da tappen alle möglichen Leute rum, möglichst dann, wenn nicht so viel los ist. Sie waren auch schon dort, oder? Ich sehe es Ihrem Blick an, Sie haben schon so, ist schön da, gell? Und auch wirklich ein schönes Städtchen. Und man atmet ein bisschen Reformationsluft bis heute an der Schlosskirche etwa oder im Haus Melanchthons und so weiter. Ja, und was hat Martin Luther gesagt? Wir sind alle Onesimi, so wie es glauben. Also hat es genauso, wir, die Menschen, die Sünder sind, sind alle Onesimi. Mehrzahl von Onesimus. Paulus, sein Name bedeutet der kleine, geringe, sitzt ja zu der Zeit, als er den Kolosserbrief verfasst und den Philemonbrief, um der Wahrheit willen im Gefängnis. So wie Christus sich als Mensch klein gemacht hat und aus Liebe ins Gefängnis des Fleisches begeben hat und später um der Wahrheit willen verhaftet und hingerichtet wurde. Paulus ist ein Darsteller des Christus, der sich aus Liebe gibt. Des Mensch gewordenen. Paulus heißt der Kleine. Und der große Paulus hat sich ganz klein gemacht. Er ist Mensch geworden. Am Kreuz hat er sich zur Sünde machen lassen. Jetzt hat Philemon übersetzt, der Liebhabende. Es ist die Darstellung des Vaters. Der Großgrundbesitzer und Sklavenhalter Philemon, der hatte ja alle Rechte. Ihm gehörte Onesimus. Und selbst Paulus konnte rechtlich gesehen ihm nichts befehlen. Er konnte ihn nur bitten. Und deswegen stellt Philemon den Vater im Hintergrund dar, der alle Rechte besitzt und der über allem steht. Onesimus, haben wir schon gesagt, typologische Darstellung des gefallenen Menschen, der ursprünglich von Gott abgefallen ist, unnütz ist, aber in Christus als Glaubender, und ich hoffe, das haben alle von uns schon erlebt, ein nützlicher Mensch werden kann. Einer, der Gott etwas nützt, der nützlich ist im Dienst Jesu Christi. Und jetzt kommt die Rettung natürlich. Onesimus kann sich selber nicht retten. Aber Paulus, der Christus, kann ihn retten. So hat Christus uns Onesimi gerettet durch seine Solidarität aus Liebe am Kreuz auf Golgatha. Und wenn, was sagt Paulus? Und wenn er dir etwas schuldet, ich bezahle. Wahrscheinlich hat es Philemon nicht angenommen. Aber Jesus hat wirklich bezahlt. Am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld. Wir haben Schulden gemacht, er hat bezahlt. Es war mal ein schottischer Arzt, ich glaube 18. Jahrhundert. Er hatte ein barmherziges Herz, er hatte viele einfache und arme Bauern und Knechte und so, die nicht bezahlen konnten. Er hat sie dann umsonst behandelt, aber war ein sehr sorgfältiger Mensch. Er hat trotzdem in sein Patientenbuch und sein Kassenbuch die Namen eingetragen, hat sie dann aber unbezahlt, hat er also zum Beispiel hingeschrieben, die und die Behandlung, 8, was waren es, Pfund oder Sterling, keine Ahnung, was die in Schottland damals hatten. Wisst ihr das? Wisst ihr auch nicht, okay. Ist auch egal. Und hat es dann mit Rot durchgestrichen. Sonst hat er immer dahin in Rot geschrieben, wenn jemand normal war und bezahlen konnte, bezahlt. Bei den Mittellosen hat er aus Barmherzigkeit mit Rot durchgestrichen, war auch erledigt. Als der Mann gestorben ist, seine Frau war ganz anders, die war geizig und geldgierig. Und die hat dann gedacht, der könnte ich doch noch von denen eintreiben. Und ist also an all die herangetreten, denen die Schuld erlassen wurde. Und hat gesagt, du schuldest uns noch, also jetzt mir, als Erbin des Mannes, so und so viel Geld. Und es ging dann vor Gericht und ein schottischer Richter hat gesagt, sie werden in ganz Schottland keinen Richter finden, der diese mit Rot durchgestrichene Schuld als wirklich noch existent bezeichnet. Durchgestrichen mit Rot ist durchgestrichen. So ist mit dem Blut Jesu bezahlt. Das kann nicht mehr gefordert werden. Es ist wirklich bezahlt in dem Fall. Ja, und wir sehen also, wir haben hier ein wunderbares Modell in dieser kleinen Geschichte über die Rettung, die von Jesus kommt und wie Gott im Hintergrund ist und sich darüber freut. Klar, im Bild gesprochen, Jesus sagt auch, ich gehe hin und bitte den Vater, dass er euch den Tröster sendet und so. Aber Jesus und sein Vater, unser Herr und sein Vater sind eins. Der Vater ist im Sohn und der Sohn im Vater. Und wenn der Sohn sagt, ich bitte ihn, dann ist es praktisch auf unsere menschliche Ebene. Es ist schon vielleicht auch ein Gebet, aber es ist klar, sie sind eins, er wird erhört. Gott selber hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb. Und das wird abgeschattet ein Stück weit hier mit diesem Philemon, der natürlich ein echter Bruder und eines Geistes und Sinnes war mit Paulus. Und selbstverständlich hat er diesen Wunsch erfüllt. Halten wir noch einmal das Entscheidende fest. Alles geschieht durch ein Herz der Liebe, das sich eins macht mit dem anderen, der in Not und Schuld ist. Es ist also eine große Solidarisierungsaktion. Das größte Solidarisierungsakt der Weltgeschichte ist das Kreuz. Gott macht sich eins. So ist Gott. So ist sein Innerstes. So erbarmt er sich. Und so hat er sich geoffenbart. Nur so gibt es Perspektive, Liebe, Leben, Hoffnung für verlorenen Schuldiger. Zweite Strophe, von welcher ein Freund ist unser Jesus. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Wenn des Feindes Macht uns drohet und man stürmend um uns weht, 69, und der Bruder zeigt den Weg, wo es lang geht. Wir stehen auf, wenn wir das wollen. 69, zweite Strophe.
Thank you.
Ja, wir kommen zum dritten Teil. Wir haben das Herz des Paulus gesehen, das Herz Gottes im zweiten Teil. Und Eunike, jetzt schauen wir unser Herz an, nicht speziell deines, aber so ganz generell das menschliche, glaubende Herz. Was folgt dein Doppeltes? Erstens tiefe Freude und Glück, so ist unser Herr. Wenn Gott so ist, und das ist doch wunderbar, da kann man doch nur zutiefst sich freuen und dankbar sein. So wie Paulus sich des Onesimus erbarmt und sich eins mit ihm macht, so ist unser Gott. Ihm ist unsere Not, unser Elend nicht egal, nicht mal unsere Schuld. Er ist kein Schäferhund, der auf einen Fehler wartet, um dann drein zu beißen. Sondern er ist einer, der gnädig und barmherzig ist und in seinem Innersten uns zugewandt. Und das gibt Mut zur Umkehr. Vielleicht haben wir jemanden unter uns, der gerade, auch wenn er so fromm heute Abend hier sitzt, auf einem Weg von Gott weg ist. Der darf wissen, ich darf umkehren. Die Arme Gottes sind offen. Was können wir froh sein, dass Jesus, dass der Vater so ist, wie er ist. Und ein zweites, wir dürfen diese Liebe natürlich ausleben. Denn auch wir dürfen die Liebe Jesu in unserem Herzen tragen. Sie ist ja ausgegossen. Gott kann die Welt lieben. Wir können das nicht, weil sie zu groß für uns ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Für uns gilt, einer trage des anderen Lasten und also erfüllt das Gesetz Christi. Einen Menschen, also nicht im ganzen Leben einen, aber einen Menschen, dem wir uns auch zuwenden. Solidarisch sein. Bei Paulus war es eben in dieser Phase der Onesimus. Also nicht exklusiv gemeint, er hatte ja auch noch andere, aber es geht um Einzelne, es geht um wenige. Gott kann die Welt retten, das können wir nicht. Gott kann die Welt retten, das können wir nicht. Einer trage des anderen Last und also erfüllt das Gesetz Christi. Sich solidarisieren, sich eins machen, nicht von oben runter. Ich sage dir mal, wo es ist. Du solltest dich schon längst bekehrt haben. Und so ein mieser Kerl wie du bist, du hättest doppelt so nötig als ich. Das funktioniert nicht. Aber wenn da einer kommt und der spricht eigentlich nonverbal aus, bin genauso so einer wie du. Und ich verstehe, wie es in dir aussieht. Aber weißt du, was mir passiert ist? Das ist ein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis. Ausleben der Liebe. Und so dürfen wir dran sein, auch gerade wo jemand Not hat, Schwierigkeiten hat. Das sind oft die Momente, wo Gott die Herzenstür öffnet und wo wir Solidarität zeigen können, wo andere sich vielleicht abwenden. Gerade die Menschen, die allein gelassen werden, vielleicht sogar aus eigener Schuld, können und dürfen besonders unsere Solidarität erleben. Und dann müssen wir wissen, man handelt sich natürlich Ärger ein. Darüber haben wir ja schon gesprochen im Kolosserbrief. Wer liebt, handelt sich Ärger ein. Ich will das jetzt nicht wiederholen, aber Paulus hat jetzt plötzlich Ärger gehabt. Hätte er den Onesimus nicht aufgenommen und sich seine Sache angenommen, hätte er nicht einen Brief schreiben müssen und Schulden bezahlen müssen. Wer liebt, handelt sich Ärger ein. Plötzlich war er mitten in der Sache drin. Und das ist immer so, wenn man liebt. Ich denke noch an die Diskussion von drei unserer Kinder, als mal wieder eins unsere Haustiere das Zeitliche gesegnet hat. Wir hatten ja schon alles, nicht Kängurus und Bambusaffen und Schimpansen, aber zumindest Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Kanarienvögel, Fische, Katz und Hund haben wir jetzt noch. Ganz exotische Wünsche wie Tiger und Leopard und Pferd haben wir nicht verwirklicht, aber so kleinere Tiere gab. Und da war mal so eine Phase, ich weiß schon 20 Jahre her oder 15 Jahre her, da war das letzte Tierli gestorben und wir Eltern haben aufgeatmet, ja. So, ja. Wissen Sie auch in Gottes Hand, ne? Und da ging es darum, was gibt's jetzt was Neues? Gibt's jetzt was? Also ein anderes Tier. Und zwei Kinder waren dafür. Und wir Eltern waren halt auch skeptisch, weil es ja dann doch an uns oft hängen bleibt, ja. Und dann sagte eins unserer Kinder, schlug sie auf unsere Seite, und wenn es dann stirbst, dann heulst du. Und wenn es dann stirbst. Und er hat das Wesentliche erkannt. Wenn man sich ein Tier anschafft, ein Wesen, und sein Herz ein Stück weit dranhängt, dann leidet man mit. Man hat plötzlich Schmerzen, Leid, das man nicht hätte, wenn man nicht liebt. Das ist so. Kann man jetzt Leben und Liebe verweigern? Klar, Sie können ein Haustier verweigern, das muss nicht sein. Aber wenn Sie wirklich leben und lieben und Sie auf Beziehung einlassen, dann haben Sie Leid im Leben, weil Sie mitleiden, Schmerzen haben. Das gehört dazu. Also Jesus fordert uns auf, auch Probleme und Lasten anderer zu tragen, da brauchen wir nicht ständig jammern und ja, ist alles so schwer und so. Das gehört einfach dazu. Und wir dürfen ja wissen, wohin mit unserer Last, die wir vielleicht durch unsere Solidarität mit anderen auferlegt bekommen haben, nämlich zu Jesus. Solidarität, gelebte Liebe, sich mit einem Menschen und seinen Sorgen und Nöten eins machen. Achtung, kleine Einschränkung. Das heißt nicht, dass man sich ausnützen lässt. Es gibt Menschen, die das ausnützen und versuchen, die anderen für ihre Zwecke von Karren zu spannen. Da darf man nicht naiv sein. Muss sich schon mit Gebet zeigen lassen, wo man sich engagiert und sich nicht Namen legen lässt. Weil es gibt Leute, die wollen einen dann vor ihre Sache spannen und wollen, dass man immer in ihrer Sache engagiert ist. Aber wir sollten grundsätzlich diese Bereitschaft haben. Also Liebe bringt Belastungen auch, viel Schönes, aber bringt auch Belastungen, muss man wissen. Ehe ist nicht nur siebter Himmel, sondern ist auch gemeinsam Lasten tragen, einander ertragen. Mir hat mal eine Frau, und darum darf ich das sagen, eine Karte im Spaß geschickt, ja, war ein Urlaubsgruß und auf der Karte stand drauf, außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben. Das sind ja Begriffe in Deutschland bei der Steuererklärung. Ich weiß nicht, ob ihr Schweizer das kennt, das kann man von der Steuer absetzen. Außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben. Und dann kam da drunter auf der Karte, und ich betone nochmal, hat mir eine Frau geschickt, liebes Finanzamt, meine Frau ist eine außergewöhnliche Belastung und Sonderausgaben macht sie auch. Ich möchte sie gern absetzen. Bitte sagen Sie mir, wie und wo. Natürlich ein Spaß, aber herrlich, oder? Ja. Ich denke, wie ich einmal von jemandem in einer Gemeinde, die haben die Praxis, vorher ein Zeugnis zu geben, da zählt sie, sie war im Supermarkt und da war eine Frau, die hatte ganz wenig Geld, irgendwie war im Dorf bekannt mit den Kindern und Mann hat sie sitzen lassen oder ich weiß nicht mehr genau wie. Und sie hat dummerweise das ganze Band voll gemacht und man musste, die muss wirklich gucken. Und es ging nicht weiter. Und dann sieht sie ja, heute wird es ja dann gleich drüber gezogen, gescannt und der Betrag aufaddiert und plötzlich ruft sie, da war noch vieles auf dem Band, halt, ich habe nicht mehr Geld, ich muss das da lassen. Und dann sagt ein völlig unbekannter Mann hinter ihr, schieben Sie alles in den Wagen, ich bezahle den Rest. Und das hat er gemacht und dann wollte sie sich umdrehen und bedanken, da war er schon weg. Das ist Solidarität. Ich weiß nicht, warum der Mann das gemacht hat. Oder gehen wir noch eine Stufe weiter. Corrie ten Boom, der Vater, die haben Juden und Verfolgte des Nazireichs aufgenommen. Da haben sie jede Menge Ärger damit eingehandelt. Sogar KZ nachher. Wir müssen und wir dürfen wissen, es ist aber der Weg des Herrn. Und wie schön ist, wenn wir so ein warmes, barmherziges, hilfsbereites Herz haben. Liebes Solidarität, dort wo es uns der Herr zeigt und heißt. Amen. Herr Jesus, sagt sich leicht, lebt sich schwer. Gib uns dazu Gnade. Amen. Dritte Strophe des begonnenen Liedes. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früher oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. 69,3, ob Sie aufstehen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen.